nicht draufsetzen.
Okay. Bevor ich anfange, möchte ich noch kurz für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für alle, die da sind. Und ich bitte, dass du jetzt kommst, dass du die Predigt nimmst, dass du sie füllst mit deinem Geist, mit deinem Leben. Dass die Dinge, die dir wichtig sind, wirklich bei den Leuten in den Herzen ankommen. Und dass die Dinge, die nicht so gut und nicht so wichtig sind, dass sie auch wieder verloren gehen. Ich bitte, dass du jetzt dabei bist, dass du unsere Herzen und unsere Ohren aufwächst, dass wir zuhören können, dass wir es verstehen, Jesus. Amen. Am Anfang möchte ich mich noch kurz vorstellen, weil es ja einige Leute gibt, die mich vielleicht gar nicht oder nicht so gut kennen. Ich bin der Jocki oder Johannes Spörl mit 44, arbeite momentan in einem Callcenter, mache aber auch Webdesign, zeichne gerne und mache gerne Videos. Ich bin derjenige, der wohl am längsten hier bei der Jesus Fix in München bin, nämlich seit 96. Und predige auch gerne, mache Workshops über geistliche Themen und liebe es zu beten und zu prophezeien. Das heutige Thema ist vielleicht ein nicht so leichtes Thema. Deswegen möchte ich da eine kurze Einführung bringen. Ich habe in meinem Leben einige Krisen, Enttäuschungen erlebt. Es gibt einige Dinge, auf die ich warte, die immer noch nicht da sind, obwohl ich denke, dass sie schon längst da sein müssten. Und habe mich deswegen sehr mit dem Thema Leid beschäftigt. Und einige Sachen, die ich heute sage, stehen vielleicht in gewisser Weise auch in einem Widerspruch zu den Dingen, die ich vielleicht sonst glaube, dass Gott uns ein gutes Leben geben möchte, dass er uns heilen will. Aber es gibt da gewisse Sachen, die einfach trotzdem stimmen, obwohl sie vielleicht widersprüchlich klingen. Es gibt einige Sachen, die ich im Kopf begriffen habe, wo ich aber gefühlsmäßig selber noch nicht ganz durch bin. Und ich könnte auch sehr viel über den Umgang mit Leid sagen und wie ich aus Leid herauskomme. Das soll aber heute gar nicht mein Thema sein, sondern mein Thema ist der Wert harter Zeiten. Ich hatte ursprünglich den Titel gewählt, die Notwendigkeit des Leidens, ist aber vielleicht ein bisschen heftig, deswegen der Wert harter Zeiten. Noch ein kleiner Satz vorneweg. Leid ist normal, es gehört zum Leben und ist auch kein Anzeichen dafür, dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich durch eine Krise gehe oder die Welt über mir zusammenbricht. Und das andere ist, dass Gott mein Leid kennt, dass er es selber am Kreuz durchlitten hat und dass er mir deswegen darin sehr nahe ist. Was mir aber aufgefallen ist, dass Gott vielleicht einen ganz anderen Stellenwert gegenüber Leid hat, als wir den oft haben. Weil wir denken, Leid ist scheiße, wir wollen schnell wieder raus und es ist doof, dass uns Leid widerfährt. Aber, wie gesagt, vielleicht hat Gott damit ein bestimmtes Ziel, warum er gewisse Sachen zulässt. Und warum ich mich in letzter Zeit noch mal mehr mit dem Thema beschäftigt habe, war so ein Aufhänger, der so einen Impuls gegeben hat. Auf Facebook hat jemand, eine Freundin aus Berlin, geschrieben, dass sie ihre Kinder in den Kindergarten selber gebracht hat, der nur ein paar hundert Meter entfernt war. Und ich habe dann drunter geschrieben, ja, wir sind früher als Kinder selber über einen Kilometer weit alleine zur Schule und zum Kindergarten gegangen. Und da hat sie gemeint, ja, Berlin ist ja viel gefährlicher als eine Kleinstadt. Und ich dachte mir, okay, Kleinstadt ist vielleicht offensichtlich nicht gefährlich, aber wir haben mehrere Straßen überquert, wo irgendwas hätte passieren können. Und gerade in kleinen Käffern hört man ja immer wieder von irgendwelchen Triebtätern. Und das war jetzt der Ausgangspunkt, warum ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ist vielleicht an sich auch okay gewesen, diese Geschichte, aber ich habe mich gefragt, warum ergreifen wir gewisse Maßnahmen, um uns zu schützen? Ja, wir glauben ja als Christen, Gott beschützt uns, wir stehen unter Gottes Schutz. Aber irgendwie haben wir Enttäuschungen erlebt, haben schlechte Erfahrungen gemacht und denken, okay, jetzt muss ich mich irgendwie selber schützen. Und das sieht dann bei jedem vielleicht anders aus und sieht vielleicht sogar sehr fromm aus. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wir ziehen uns täglich unsere Waffenrüstung an und wir verdammen uns, wenn wir es nicht gemacht haben. Oder wir rufen den Namen Jesu über uns aus und stellen uns unter den Schutz des Blutes oder alles, was uns wichtig und teuer ist. Und meinen, wenn wir richtig gebetet haben, dann lösen sich alle Probleme. Wenn wir richtig für Kranke beten, dann werden sie geheilt. Und dann lesen wir vielleicht täglich die Losungen, wie ein Horoskop, um zu schauen, was bringt wohl der Tag. Und wenn dann irgendwas Komisches drinsteht, oh, weia, was wird wohl heute kommen? Und ich denke, es sind alles Sachen, die richtig und gut sind. Die habe ich selber gemacht und habe auch selber immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht. Schwierig wird es allerdings, wenn ich mich dann gefühlsmäßig schlecht fühle, wenn ich diese Sachen nicht gemacht habe. Und richtig kritisch wird es dann, wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen was Schlimmes passiert. Dann stellen sich viele, auch ich, unweigerlich die Frage, warum hat Gott mich nicht beschützt? Warum hat Gott sie nicht geschützt? Und letzten Endes fragen wir uns, können wir uns wirklich auf Gottes Schutz verlassen? Oder können wir Gott überhaupt vertrauen? Und dann wird sehr schnell deutlich, was für ein Gottesbild ich habe. Glauben wir nur an einen liebenden Gott, wenn er uns alles gibt, was wir wollen, und wenn er uns vor allem bewahrt von dem, was wir nicht wollen oder von dem wir Angst haben? Ist Gott nur lieb, wenn er uns so lässt, wie wir sind, und wenn er uns ein schönes, bequemes Leben gibt? Aber kann es sein, dass Jesus uns so sehr liebt, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind, und deshalb Dinge zulässt, die schlimm für uns sind, aber letztendlich zum Besten für uns sind? Ich habe das selber schmerzlich in meinem Leben erfahren, als schlimme Sachen passiert ist. Und obwohl ich mich nach dem Willen Gottes ausgestreckt habe und auch tun wollte, was er sagte, ich schien alles richtig gemacht zu haben. Wie konnte er dann zulassen, dass diese schlimmen Dinge geschehen sind? Ich bin durch diese Thematik noch nicht ganz durch. Einige Fragen sind noch offen. Es gibt einige Punkte, wo es mir weiterhin schwer fällt, Gott zu vertrauen. Aber durch diese Krise durfte ich mich sehr intensiv mit dem Thema Leid beschäftigen und warum Gott das zulässt. Gott ist sehr an unserer charakterlichen Reife interessiert, dass er uns eben nicht so lässt, wie wir sind. Und leidvolle Erfahrungen bringen Dinge an die Oberfläche, die in uns drin sind. Und viele sind dann erstaunt, wie viel bittere Galle und welche falschen Vorstellungen von Gott noch in ihnen drin sind. Wenn alles glatt läuft, ist es super zu sagen, Gott ist toll, Gott ist der Größte. Es ist leicht, Lobpreis zu machen. Wenn aber diese ganzen Dinge hochkommen, dann ist es schon was anderes, wenn ich dann aus vollem Herzen Lobpreis mache. Aber wenn die Sachen hochkommen, dann kann ich sie mir zusammen mit Gott anschauen. Dann kann ich sagen, okay, wow, diese ganzen Dinge, diese bittere Galle ist ja noch da. Und jetzt kann ich da das Gott bringen und bitten, dass er mir hilft. Oder kann mit anderen Menschen da durchgehen. Durch Krisen und Leid kommen auch falsche Gottesbilder heraus. Gott ist zu sehr an unserem Herzen interessiert, dass er will, dass alle bittere Galle hochkommen, dass sie eben rauskommt. Und dass wir lernen, seinen Wegen bedingungslos zu vertrauen. Er will, dass wir verstehen, dass er uns unendlich liebt und dass er aber Dinge zulassen muss, dass wir ihn und seine Liebe besser verstehen. Vor meiner Krise war ich der Meinung, dass Gott mir etwas Gutes tun muss, weil ich nach seinem Willen gefragt habe, weil ich ja so viel für ihn gemacht habe. Und ich verstand nicht, dass seine Geschenke aus seiner Liebe zu mir kommen und aus seiner Gnade. Und nicht, weil ich sie mir verdient hätte, was eh nicht funktioniert. Aber auch andersrum, dass der Grund, warum er mir bestimmte Wünsche nicht erfüllt hat, nicht daran lag, dass ich was falsch gemacht hätte oder dass ich in Sünde gewesen wäre, das weiß ich was. Und oft merken wir im Scheitern erst, dass wir unser Herz an falsche Dinge gehängt haben. Erst nach einer Enttäuschung sind wir bereit, unser Leben zu überdenken, sind bereit, falsche Dinge loszulassen. Oft haben wir vielleicht zu viel getan für Gott oder allgemein zu viel getan oder Sachen gemacht, die wir gar nicht tun sollten oder brauchten. Und nun besteht die Chance auf eine Neuorientierung. Wer selber durch leidvolle Erfahrungen gegangen ist, wird viel barmherziger und milder. Er kann Leute verstehen die durch leidvolle Lebenssituationen gehen. Er weiß, dass es nichts bringt, den Leuten fromme Floskeln an den Kopf zu knallen, die man selber mal gehört hat, aber nicht vom Leben geprüft wurden. Wie zum Beispiel, dass man nicht genug geglaubt hat oder nicht genug gebetet hat, nicht genug Bibel gelesen hat oder was auch immer. Wenn ich aber durch eine Krise gegangen bin und sie mit Gott bewältigt habe, bin ich ein glaubhafter Zeuge, der sagen kann, was ihm geholfen hat und dass gewisse Ratschläge eben funktionieren. Und was ist das für ein Lobpreis, wenn eh alles toll ist? Und dagegen gewinnt der Lobpreis an Tiefe, wenn ich Gott anbete, obwohl ich gerade schlimme Sachen erlebe, die ich nicht verstehe. Und Menschen können bezeugen, dass sie Frieden von Gott in dem Moment bekommen haben, als sie ihr Recht aufgaben, alles verstehen zu wollen. Rick Joyner hat mal gesagt, also wenn ich dann durch solche Krisen, solche Kämpfe gewonnen habe, solche Erfahrungen sind immer die beste Quelle für die Wahrheit. Deshalb ließ der Herr seine ewige Wahrheit auch von Menschen aufschreiben und nicht von Engeln. Lebendige Wahrheit muss durch ein gelebtes Leben fließen. Und ich will jetzt diesen Punkt ein bisschen illustrieren, etwas ausführlich mit einer Episode aus meinem Leben. Ich habe ja schon gesagt, dass ich so einige Krisen hinter mir habe und die größte Krise war so vor rund 13 Jahren, wo ich von Gott und Menschen derbe enttäuscht war. Ich habe dann alle Ämter niedergelegt, mein Ältestenamt aufgegeben, habe nicht mehr gepredigt, habe nicht mehr gebetet für Leute, habe nicht mehr prophezeit, weil ich wollte davon nichts mehr zu tun haben. Und ich wollte vor allem eins, ich wollte von Gott eine Erklärung haben, warum sind diese Sachen passiert. Warum hat er das zugelassen, wo ich ihn doch immer wieder gesucht habe und nach seinem Willen gefragt habe und versucht habe, danach zu leben. In der Zeit bin ich auf ein Buch gestoßen, Dein Herz soll wieder schlagen, von Dutch Sheets. Und ich habe gewusst, dieses Buch ist genau für mich. Und da geht es um hingezogene Hoffnung und wie wir damit umgehen können, wenn sich Dinge halt hinziehen und die Hoffnung enttäuscht wurde. Und dieses Buch hat mich so begeistert, dass ich darüber meine erste Predigt bei den Jesus Freaks in Landshut gehalten habe. Und ich musste einige Sachen weglassen aus dem Buch, aber es gab eine Stelle, die hat mich ziemlich genervt. Es wäre natürlich einfach gewesen, die wegzulassen, weil ich musste die Sachen weglassen. Aber ich wusste genau, dass ich die nicht weglassen darf, sondern dass ich genau darüber predigen soll. Und weil ich diese Stelle so wichtig finde, will ich sie ganz zitieren hier. Und es geht auch vorher darum, wie wir damit umgehen können, wenn unser Herz verbittert ist. Wenn wir dauernd auf etwas hoffen und es einfach nicht passiert. Und ich steige jetzt einfach mal mittendrin ein. Gott sagte Gideon, er solle die Altäre, die für diese falschen Götter gebaut worden waren, niederreißen. Er machte Gideon klar, dass er seinen Glauben und sein Vertrauen wieder auf ihn setzen musste, um ganz heil zu werden. Und dass auch Israel dies tun musste, um befreit zu werden. Gideon gehorchte, auch wenn er es mitten in der Nacht tat, weil er den Rest des Dorfes fürchtete. Hoffnung und Glaube müssen nicht voll wirksam sein, um uns in die richtige Richtung zu bewegen. Wir müssen mit dem beginnen, was wir haben. Und wie bei Gideon gehört zu unserem Heilungsprozess, dass wir alles niederreißen und vernichten, auf das wir anstelle von Gott unser Vertrauen gesetzt haben. Alles, vor dem wir uns beugen, dem wir einen Einfluss in unserem Leben gestatten, könnte man als Götze bezeichnen. Viele Menschen haben sich der Angst, dem Unglauben, der Unsicherheit, den Wunden der Vergangenheit, der Ablehnung, der Hoffnungslosigkeit, der Bitterkeit und einer Menge anderer Dinge gebeugt. Reißen Sie jede Furcht, jede Mauer, die Sie aufgerichtet haben, um Ihr Herz zu schützen, jede Entscheidung, Gott nicht zu vertrauen, selbst wenn es unbewusst war, nieder. Reißen Sie jetzt sofort jeden subtilen Entschluss nicht zu glauben und alle Erinnerungen an Enttäuschungen in Ihrem Herzen durch den Glauben nieder. Das müssen Sie tun, um Platz zu schaffen, damit Gott Ihr Yahweh Shalom, also damit Gott unser Friede werden kann. Das nächste Ereignis in Gideons Geschichte ist so wunderbar, dass es fast zu schön ist, um wahr zu sein. Der Herr wies Gideon an, das Holz der Altäre für Baal und Aschera zu nehmen und damit ein Feuer zu machen, auf dem er ihm ein Opfer darbringen sollte. Er sagte nicht, er solle die Götzenaltäre verbrennen und ihm dann ein Opfer darbringen. Bitte übersehen Sie das nicht. Er demonstrierte Gideon und auch uns: Ich werde deine Sünde, deinen Schmerz, deine Enttäuschung, deine Hoffnungslosigkeit nicht verschwenden. Meine Absicht ist, all dies zu zerstören, aber es gleichzeitig für deine Umgestaltung zu benutzen. Gib es mir als Anzündmaterial und lass deine Befreiung von ihm ein neues Feuer der Anbetung mir gegenüber entfachen. Stellen Sie sich das vor, Gott benutzt sogar unsere Götzen, zu schön, um wahr zu sein? Nein. Gott möchte sogar unsere Fehler und unsere Misserfolge benutzen und sie in Anbetungsaltäre verwandeln. Er überwindet das Böse mit Guten und lässt sogar den Zorn der Menschen ihn preisen. Widerstehen Sie der Verdammnis und der Scham. Römer 8, Vers 1. Also gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Es kommt eine Zeit, in der wir glauben müssen, dass Gott nicht nur größer als unsere Verletzungen ist, sondern dass er auch größer als unsere Fehler und unser Unglaube ist. Selbst größer als diejenigen Dinge, an denen wir selbst schuld sind. Die Bibel ist voller Beispiele von Menschen, die sehr schwere Fehler gemacht haben und die Gott trotzdem zu erlösen und zu heilen in der Lage war. Wir müssen erkennen, dass Gott barmherzig ist und fähig, uns sogar von den Schmerzen, die wir uns selbst zugefügt haben, zu befreien. Er kam, um Sünder zu lieben, zu heilen, nicht nur die Gerechten. Jesus akzeptierte den Titel Sohn Davids, obwohl ihn dies zum Sohn eines Ehebrechers und Mörders machte. Abraham beging ebenfalls einige sehr große Fehler und wurde am Ende seines Lebens dennoch der Freund Gottes genannt. Die Jünger verließen Jesus in der Stunde seiner größten Not und wurden ein paar Tage später doch die Leiter dieser neuen Bewegung, die Kirche genannt wird. Petrus verleugnete den Herrn mit einem Fluch, aber nur ein paar Tage später wurde er benutzt, um einen lahmen Mann zu heilen und eine Predigt zu halten, durch die 3000 Leute wiedergeboren wurden. Gott kann uns von unserer Vergangenheit heilen und er tut es auch. Also ich habe dann also eben über diese Stelle auch gepredigt. Und kurze Zeit später ist dann wieder was Schlimmes passiert. Und ich dachte, dass ich all die Dinge, die ich vorher gelernt hatte, dass die irgendwie für den Arsch waren. Ich konnte nicht mehr vertrauen, ich konnte auch schon gar nicht dankbar sein. War wieder total verbittert und hatte wieder einen totalen Groll auf Gott. Dann war in der Woche ein Gebetstreffen bei der Sibylle, damals noch in ihrer alten Wohnung. Und ich wollte da gar nicht hin, weil ich wusste, wenn ich da hingehe, ich werde eh alle mit meiner depressiven Stimmung runterziehen. Und ich war dann dort und es war dann auch so. Und dann habe ich die Susi rausgezogen, dann waren wir im Badezimmer von der Sibylle. Und dann hat sie mit mir geredet und gebetet. Und irgendwann kam sie dann an und meinte: Ich glaube, du musst noch irgendwas einreißen. Und ich hätte sie ja am liebsten ohrfeigen können. Und das wollte ich ja gar nicht hören. Aber es hat dann genau an diese Stelle reingesprochen, die ich gerade erzählt habe. So, ich wollte von Gott Antworten haben, warum das alles passiert ist. Ich wollte meine Enttäuschung nicht loslassen. Na gut, dann habe ich das halt betet, habe diese Mauer eingerissen, habe Gott wieder mein Vertrauen ausgesprochen. Und siehe da, noch am gleichen Abend konnte ich dann wieder vollen Herzen in den Lobpreis mit einsteigen. Und wo der Schmerz noch rasend war, hatte ich in der nächsten Zeit die genialsten Lobpreiszeiten zu Hause allein mit Gott. Ich habe dann immer irgendwelche Lobpreis-CDs reingelegt, habe ein Lied gespielt, das nächste rein und so weiter. Und habe dann lauthals mitgesungen, das habe ich vorher nie gemacht. Und danach glaube ich auch nicht mehr. Und das waren echt intensive Lobpreiszeiten, obwohl es mir da super scheiße ging. Und wer also bestimmte Krisen erlebt hat und überwunden hat, kann anderen helfen und beistehen, die Ähnliches erlebt haben. Leute in diesen Problemen fühlen sich verstanden und haben eine gewisse Nähe zu denen, die es überwunden haben. Weil sie sagen, ja, da ist endlich jemand, der das versteht. Wenn ich über Themen predige, über die ich selbst durchlebt habe, habe ich eine ganz andere Autorität und Glaubwürdigkeit. Es gibt bestimmte Predigtthemen, wo ich auf dem Herzen habe, die zu predigen, wo ich aber weiß, da stehe ich mitten im Feuer meiner eigenen Predigt und wo ich selber nicht sagen kann, wie man da rauskommt oder wie man da vorgeht. Und da fühle ich mich selber sehr herausgefordert und sehr unangenehm. Aber wenn ich sagen kann, ich habe das erlebt, dass es funktioniert, das hat ein ganz anderes Gewicht. Und als ich dann später wieder in Landshut gepredigt habe, konnte ich sagen, Leute, ich habe damals diese eine Sache gepredigt und ich habe erlebt, es funktioniert. Und einige von euch kennen ja Martin Dreyer, den Gründer der Jesus Freaks. Und wer den kannte vor seiner großen Krise, und wer ihn jetzt kennt, ist jetzt ein ganz anderer Unterschied. Also vorher war er schon eine coole Socke, da hat einiges zu sagen gehabt. Aber jetzt ist der Mann echt gereift. In Krisen und Leid können wir ganz neue Gottesoffenbarungen bekommen. Unser Glaube gewinnt an Tiefe und Reife. Wenn es jemandem gut geht, der hat kein Problem, Gott zu loben und zu erzählen, wie toll Gott ist. Wer aber durch Krisen, Trauer und Probleme geht und aus vollem Herzen Gott loben kann, hat einen viel echteren und tieferen Lobpreis. Es gibt eine Geschichte von dem Vater von Martin Luther King, der hat nicht nur seinen Sohn durch einen Mordanschlag verloren, sondern auch die Tochter. Und dann wurde er gefragt, also der war auch Pastor, dann wurde er gefragt, wie kann er immer noch einen liebenden Gott predigen? Und dann soll er wohl gesagt haben, sie können mich umbringen und mich in kleine Teile zerschnibbeln und trotzdem wird jedes Teil immer noch die Liebe Gottes verkünden. Also es ist echt krass, was der Mann erlebt hat, wo er durchgegangen ist und wie er aber gereift ist und wie sein Vertrauen zu Gott gewachsen ist. An dem Punkt stehe ich noch nicht, aber ich glaube, das ist sehr attraktiv. Es gibt diese Geschichte von Hiob, die wir, glaube ich, alle kennen. Und er bezeugte am Ende, ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob war vor seiner Krise sehr gesegnet mit Reichtümern, Land und Vieh, hatte eine große Familie, hatte alles, was man sich wünschen konnte. Diese Aussage über Gott hat er nicht getroffen, als er seine nächste Villa bekommen hat und sein neuestes Grundstück, sondern als er durch diese Krise durchgegangen ist und Gott gesehen hat. Also man kann tatsächlich sagen, Leid hat das Potenzial, dass ich eine neue Begegnung mit Gott erleben kann. Dass ich zu einer tieferen Begegnung mit Gott komme. Also zusammenfassend gesagt, es bringt nichts, wenn wir eigene Maßnahmen ergreifen, um uns und unsere Lieben zu schützen. Es gibt gewisse Sachen, die können wir nicht umgehen und sollten wir auch nicht umgehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass Gott uns manchmal regelrecht in Leid hineinführt und uns vor bestimmten Sachen nicht beschützt, weil er uns eben unser Herz zeigen will und weil er offenbaren will, worauf wir unser Leben wirklich setzen und bauen. Und weil er will, dass wir unser Herz an ihn hängen, dass es ganz bei ihm ist, dass es gereinigt ist und dass es mitfühlend und barmherzig ist. Und dass wir eben auf die richtigen Sachen bauen. Und damit das geschehen kann, muss er eben Lebenssituationen zulassen, die uns an unsere Grenzen bringen, damit wir wirklich uns auf ihn schmeißen. Wie gesagt, ich stehe da selber noch mitten im Prozess drin, merke aber, dass ich gewisse leidvolle Erfahrungen viel positiver sehe, wie ich selber gegenüber Leuten milder und barmherziger werde, die in bestimmten Lebenssituationen sind und mit gewissen Problemen kämpfen. Und ich kann bezeugen, dass bestimmte Ratschläge tatsächlich funktionieren und die mir zum Durchbruch geholfen haben. Ich kann es auch stehen lassen, wenn mal schlimme Sachen passieren. Man muss keine fromme Floskel und Erklärung dafür haben. Und sehe eben eine Chance daran, dass wir und dass ich näher an das liebende Herz von Gott kommen. Und was ich selber sehr tröstlich finde in all dem Leid, was ich erlebe und denke, okay, warum lässt Gott es zu? Ich weiß, dass er es selber auch getragen hat. Dass er das selber eins zu eins durchgegangen ist. Und das war so eine Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe. Gott hat ein großes Interesse daran, dass mein Leid nicht zu groß ist, weil er es selber eins zu eins getragen hat. Also er muss sich ja selber nicht mehr Leid zufügen als nötig. Also Gott hat einen Plan in den ganzen Dingen. Seine Liebe wird auch darin offenbar und er beschützt uns, was nicht heißt, dass alles Böse, was wir meinen, das Böse ist, von uns abgehalten wird. Und es gilt daran, sich an Gott festzubeißen und mit ihm durchzubrechen und ihn als den lebenden Vater kennenzulernen. So, das war jetzt meine Predigt. Noch ein Hinweis auf weiterführende Literatur und Predigten. In dieses Buch Dein Herz soll wieder schlagen von Dutch Sheets, wo es um hingezogene Hoffnung geht. Dann dieses Buch Die Lobpreisstraße, was mir auch sehr geholfen hat, wo es um Dankbarkeit geht. Dann habe ich eine Predigt mal gehalten, wo ich dann ein Video draus gemacht habe. Behüte dein Herz. Und einige Impulse dieser Predigt waren auch inspiriert von einer Predigt von Johannes Hartl vom Gebetshaus, was man auf YouTube finden kann, wenn die Seele weint. So, zum Schluss möchte ich gerne noch beten. Und dann können wir gerne auch nochmal